Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Und zwar bitte ich die Technik, ein Bild zu zeigen. Wenn ihr dieses Bild anschaut und dieses Auto seht, würde ich gerne mal so ein Stimmungsbild hören oder sehen. Wer würde sagen, also so ein Auto hätte ich auch gern? Also kann ich mir vorstellen, so als Zweitwagen oder so. Was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass so ein Sportwagen sogar recht erschwinglich wäre und auch gar nicht so viel Benzin verbraucht, so viel wie ein normales Auto auch? Würdet ihr dann sagen, ja doch, jetzt entscheide ich mich um, jetzt nehme ich es auf jeden Fall? Nein, es gibt ein paar Leute, die sagen, nee. Okay, interessant. Nächstes Bild. Möglich macht es dieser Mann hier aus Bangkok. Der hat sich nämlich darauf spezialisiert, alte Autos zu reparieren in seiner Werkstatt. Wobei reparieren eigentlich ein bisschen irreführend. Es ist eigentlich das falsche Wort, weil er ist imstande, alte Autos in komplett andere Autos, in Sportwagen zu verwandeln. Ursprünglich hat er sich in seiner Autowerkstatt darauf spezialisiert, billige Ersatzteile für teure Luxusautos nachzufälschen. Mittlerweile fälscht er aber nicht nur die Ersatzteile, sondern die ganzen Autos an sich. Nächstes Bild gerne. Er nimmt das Innenleben von einem gebrauchten alten Auto und baut dann eine Karosserie dazu, die eben aussieht wie ein Sportwagen. Und diese Karosserie setzt er auf das alte Auto drauf. Der Kunde darf sich aussuchen, welches Sportauto er gefälscht haben möchte und kann so jedes Auto seiner Wahl haben. Nächstes Bild. Hier wird gerade ein Toyota zu einem Lamborghini Aventador. Der Motor bleibt übrigens derselbe, normalerweise, der vom alten Auto. Nur das Aussehen verändert sich. So bekommt man dann einen Sportwagen zu einem Preis von 10.000 bis 20.000 Euro. Der Mechaniker selber sagt, dass das vollkommen legal ist, weil er fälscht die Autos ja nicht wirklich, sondern er repariert ja nur, indem er die Karosserie ersetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf dieser Karosserie macht er auch nicht das Logo von Lamborghini, von Ferrari oder was auch immer für ein Auto, sondern sein eigenes Logo macht er dann da drauf, auf die neue Karosserie. Aber manchmal, sein eigenes Logo verändert sich aber immer wieder, manchmal hat es starke Ähnlichkeit mit Lamborghini, manchmal starke Ähnlichkeiten mit dem Ferrari-Logo, manchmal Porsche oder was auch immer für Automarken. Und Leute, die sich so einen Fake-Sportwagen holen, schätze ich jetzt einfach mal, wollen wahrscheinlich vor ihren Freunden protzen, so tun, als wären sie reich und wollen nach außen hin ein makelloses Auto haben. Sie wollen den Schein erwecken, dass es ein besonderes Auto ist. In Wirklichkeit kann das Auto das alte Auto bleiben. Der Motor kann derselbe bleiben. Niemand baut sich noch Ledersitze dazu ein. Das reicht schon, wenn es von außen hin schön ist. Hauptsache von außen toll, was innen ist, interessiert doch eh niemand. Ich frage mich da immer, wie geht die Geschichte dann weiter, wenn Freunde das Auto dann sehen und sagen, wow, darf ich mal mitfahren? Weiß ich nicht. Sportwagen sind in Thailand wegen der hohen Importregelungen sehr teuer und deswegen hat eigentlich fast niemand einen Sportwagen. Aber bevor man keinen Sportwagen hat, lieber Fake. Damals im Volk Israel, kann ich mir vorstellen, war es vielleicht nicht viel anders. Natürlich hatten die keine Autos, aber von der Einstellung her der Leute haben die Leute vielleicht ähnlich gelebt. Nach außen hin wollten sie richtig toll sein, ein tolles Leben haben, in teuren Häusern leben, teure Kleidung und Schmuck tragen und wollten auch nach außen hin besonders religiös wirken. Sie waren aber jetzt nicht unbedingt dafür bereit, echtes Geld für ihren Luxus zu zahlen. Lieber haben sie die Schwachen in der Gesellschaft ausgenutzt und unterdrückt und als billige Sklavenarbeiter benutzt. Und um den Schein der Frömmigkeit aufrecht zu erhalten, hat es ja auch genügt, die religiösen Rituale einfach mitzumachen. Jetzt eine echte Beziehung zu Gott wird nicht unbedingt benötigt. Und um den Schein der Frömmigkeit nicht nur gegen den anderen Juden, sondern auch gegenüber allen anderen Leuten aus anderen Kulturen aufrechtzuerhalten, haben sie natürlich auch die Rituale der anderen Völker mitgemacht, um auch als weltoffen dastehen zu können. Und die Propheten im Alten Testament haben das immer wieder angesprochen. Die alttestamentlichen Propheten machen quasi ein Drittel vom ganzen Alten Testament aus. Und im Endeffekt kann man sie runterbrechen auf zwei Vorwürfe, die sie haben. Zum einen, ihr seid fake in eurer Beziehung zu Gott, und zum anderen, ihr seid fake in eurer Beziehung zu den Mitmenschen. Und so haben sie dann die zwei Aufforderungen, die zwei Botschaften: ändert euch in der Beziehung zu Gott und meint es mit Gott wieder ernst, und ändert euch in der Beziehung zu den Mitmenschen, dass ihr die Armen, die Kranken, die Witwen, die Waisen wieder gut behandelt, statt sie zu unterdrücken. Jeremia, da möchte ich mit euch heute lesen, war der letzte Prophet, bevor das Volk nach Babylon verschleppt wurde. Er war sozusagen die letzte Hoffnung, dass sich das Volk nochmal ändern könnte. Und heute möchte ich mit euch ein paar Gedanken mit euch machen und darin lesen, und zwar in Jeremia Kapitel 2. Ihr könnt gerne das Kapitel mit mir aufschlagen. Da möchte ich mit euch lesen. Jeremia Kapitel 2. Und zwar in Jeremia Kapitel 2, da möchte ich jetzt erstmal nur den Vers 5 lesen. Da heißt es: So spricht der Herr, was haben eure Väter denn Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichtigen nachgegangen sind und zunichte geworden sind? Also Gott stellt hier erst einmal eine Frage. Gab es in der Vergangenheit irgendeinen Grund, warum ihr euch von mir entfernt habt? Und bestimmt gab es auf der individuellen Ebene einige Menschen, die Schicksalsschläge erlitten haben und sich deswegen von Gott abgewendet haben. Aber dem Volk an sich ging es eigentlich immer gut. Auf der generellen Ebene wurden sie noch nie zur Rechenschaft gezogen für das, was sie Schlechtes auch gemacht haben. Das wird jetzt noch kommen, dass Gott dann auch mal sagt: ich halte jetzt auch mal Gericht, ich mache hier mal einen Schlussstrich. Bis jetzt war für das Volk eigentlich immer alles gut. Trotzdem heißt es, sind sie dem Nichtigen nachgegangen. Man kann hier das hebräische Wort mit Hauch oder Wind übersetzen. Das ist übrigens dasselbe Wort, was im Predigerbuch benutzt wird, wenn nach dem Haschen von Wind, dem Haschen nach Wind gesprochen wird. Das haben sie gemacht. Sie haben versucht, in ihr Leben lang immer irgendwas zu erreichen. Und wenn sie es erreicht haben, haben sie gemerkt, dass sie eigentlich was anderes, viel Besseres haben wollten, und haben versucht, das zu erreichen. Und letztendlich war alles für das, was sie gelebt haben, irgendwie nichts wert, war irgendwie so ein Wind, ein Nichts. Es ist fake, wie die Autos, die von außen toll aussehen, aber innen drin dann doch wieder den alten Motor haben. Dieses Nichtige ist eigentlich im Hebräischen weder gut noch schlecht konnotiert. Es ist einfach nichts. Es ist nichts wert, könnte man hier vielleicht auch sagen. Und interessant ist, dass es dann weiter heißt, sind dem Nichtigen nachgegangen und sind deshalb zunichte geworden. Wieder genau das gleiche Wort, was hier benutzt sind. Sie haben das versucht zu erreichen, dieses Nichts, wollten das in ihrem Leben haben und sind deswegen irgendwie zu nichts geworden. Zu Menschen, die nach außen hin vielleicht eine tolle Fassade haben, aber irgendwie nichts dahinter steht. Ich möchte weiterlesen, die Verse 6 bis 8. Da heißt es: Und sie haben nicht gefragt, wo der Herr, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt und uns durch die Wüste geleitet hat, durch ein wildes und zerklüftetes Land, durch ein dürres und totes Land, durch ein Land, das niemand hindurchwandert und kein Mensch bewohnt. Und ich brachte euch in das fruchtbare Land, damit ihr dessen Früchte und Güter genießt. Und ihr kamt hinein und habt mein Land verunreinigt und mein Erbteil habt ihr zum Greuel gemacht. Und die Priester fragen nicht, wo ist der Herr? Und die mit dem Gesetz umgehen, erkannten mich nicht. Und die Hirten fielen von mir ab und die Propheten weissagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen können. Also der größte Kritikpunkt, den Gott hier hat, ist, sie haben nicht nach mir gefragt. Das Volk fragt nicht, wo ist der Herr? Und auch die Priester fragen nicht nach Gott. Gott hat sie durch die Wüste geführt, durch das wilde und dürre und tote Land und in ein Land gebracht, das gut ist, das fruchtbar ist, das sie genießen können. Aber genau dieses Land haben sie verunreinigt dadurch, dass sie Gott nicht dankbar sind für die Segnungen, die er ihnen schenkt, sondern dass sie nichtige Sachen tun. Sie leben einfach, ohne an Gott zu denken. Und auch wenn es das Nichtige im Hebräischen eigentlich weder gut noch schlecht konnotiert ist, wenn es das Leben ausfüllt, ist es dann doch irgendwie schlecht. Das schöne Land, das sie bekommen haben, mit den ganzen Segnungen, wurde kaputt durch nichtiges Tun. Noch schlimmer, die Priester und Gesetzeslehrer, die Hirten und Propheten, alle Leute, die eigentlich dafür da sein sollten, sie wieder auf dem rechten Weg zu führen, auch die haben nicht auf Gott geschaut. Auch die haben es mit Gott nicht ernst gemeint. Auch die fragen nicht nach Gott. Und sie reden im Volk ein, dass schon alles irgendwie so passt, wie es ist. Ich lese mal weiter, Vers 9 bis 12. Darum, also Gott spricht hier, darum will ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Und auch mit euren Kindeskindern will ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kitäer und schaut und sendet nach Keder und erkundigt euch genau und seht, ob es dort so zugeht. Hat je ein Heidenvolk die Götter verwechselt, die doch nicht einmal Götter sind? Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckensstarr, spricht der Herr. Also Gott möchte hier jetzt an der Stelle mal Bilanz ziehen und jetzt möchte er mal richten. Und er sagt, schaut doch mal eure Nachbarvölker an. Gibt es da irgendjemand, der illoyal ist zu seinem Gott? Obwohl das doch nicht mal richtige Götter sind. Gott sagt hier, jetzt in unserer Sprache gesprochen vielleicht, schaut doch mal die Bayern-Fans an. Da gibt es doch niemanden, der jetzt auf die Idee kommt, vielleicht werde ich doch Leverkusen-Fan. Und schaut doch mal die Dortmund-Fans an, die es 10 Jahre hintereinander immer zweiter Platz geworden sind, die wirklich Grund haben, ihrem Verein illoyal zu werden, aber die bleiben doch loyal, die bleiben immer bei ihrem Verein, obwohl das doch eigentlich nur Fußball ist. Aber ihr habt einen echten Gott, sagt Jeremia, und ihr werdet illoyal zu eurem Gott. Statt eurem Gott zu dienen mit eurem ganzen Herzen, sagt Jeremia zu den Leuten, machen sie Sachen, die nicht helfen. Ich möchte eine kurze Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Von mir früher, ich bin so groß geworden, dass meine Kindheit eigentlich in zwei Teile geteilt war. Die erste Hälfte war eine Zeit, wo ich sag mal, wo es keinen Computer gab, was natürlich falsch war, aber wir keinen Computer hatten. Wir hatten einen Computer, einen Familiencomputer, den wir nicht benutzen durften als Kinder. Und wir haben als Kinder viel gespielt, waren fast den ganzen Tag immer draußen, haben rumgetobt und hatten eine schöne Zeit. Und die zweite Hälfte meiner Kindheit war irgendwann so, dass wir plötzlich einen eigenen Computer bekommen haben. Und ich habe dann so ICQ kennengelernt, das ist sozusagen ein Vorläufer von WhatsApp, könnte man sagen. Und ich habe gemerkt, wie interessant, dass es mit anderen Leuten zu chatten und wie schön und dass es da Spiele gibt, die man am Computer spielen kann und dass man eigentlich richtig viel zocken könnte. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, wie meine Kindheit war, würde ich sagen, die war richtig schön. Ich habe so viel gemacht, wir waren immer draußen, so viel getobt, so viel gespielt. Und dann kam der Punkt, wo ich halt nur noch drinnen saß. Ja, waren halt ein paar Jahre, wo ich quasi zwei Spiele gespielt habe. Oder ich weiß jetzt auch nicht, was da passiert ist in der ganzen Zeit. Es ist komisch. Und jetzt ist Zocken so ein Punkt, der vielleicht so in meiner Generation relevant ist. Ich kann mir vorstellen, dass jeder in seinem Leben irgendwie einen Punkt kennt, wo er sagt, da verbringe ich so viel Zeit damit, so viel Engagement, ich stecke da so viel rein, aber am Ende bringt das gar nicht viel. Wenn ich zurückblicke, dann weiß ich, das ist eigentlich nichts wert. Eigentlich könnte ich viel sinnvollere Dinge machen. Aber irgendwie beschäftige ich mich doch mit diesem Nichtigen. Ich möchte weiterlesen in Vers 13. Da heißt es, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Also eine zweifache Sünde haben die Leute getan. Sie haben eine Quelle des lebendigen Wassers, die immer frisch ist, die Gott ihnen schenkt. Sie haben Gott selber, der diese Quelle ist, aber sie graben sich lieber Zisternen. Und Zisternen sind in Gebieten, wo es kein Wasser gibt, lebensnotwendig. Wenn man keine andere Wahl hat, dann trinkt man aus Zisternen. Und es ist klar, selbst wenn da Staub und Dreck reinrieselt, selbst wenn das Wasser darin ein bisschen abgestanden ist, das ist kein Problem, daraus zu trinken. Aber wenn es eine Quelle gibt, aus der man trinken kann, dann ist es viel, viel besser, nicht mehr das abgestandene Wasser der Zisterne zu benutzen. Dann braucht man die Zisterne nicht mehr. Vielleicht noch als Notfallbecken. Aber das Volk bekommt von Gott echtes, gutes, frisches Quellwasser. Sie bekommen lauter Segnungen, aber nehmen diese nicht an. Und suchen sich stattdessen eigene Wege, irgendwie glücklich zu werden. Sie suchen sich an andere Stellen, wo sie Wasser suchen können. Sie graben Zisternen aus. Und Löcher zu graben, Zisternen zu graben, ist anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Loch gegraben habt. Sicher habt ihr das getan, aber habt ihr das noch präsent? Ich musste das letztens mal machen und habe festgestellt, wie anstrengend das ist. Das ist ganz anders als bei uns in der Blumenerde ein bisschen rumzubuddeln. Ein richtiges Loch in den Boden zu machen, habe ich versucht und habe festgestellt, ah, da ist eine Wurzel. Naja gut, an der anderen Stelle nochmal versucht, oh, da waren Steine. Und ich bin nicht durchgekommen durch diesen harten Boden. Es ist so anstrengend. Und die Leute strengen sich logischerweise an, diese Zisternen zu graben, die doch eigentlich nichts bringen. Und wenn sie jetzt einen Wasserspeicher graben möchten, der groß genug ist, dass ein halbes Jahr Wasser da drin bleibt, weil es gibt in der Gegend hauptsächlich zwei Regenzeiten, sonst ist es ziemlich trocken, dann müssen sie sehr tief graben und sehr groß graben. Und wenn sie dann nicht nur selber davon trinken wollen, sondern am besten noch ihre Tiere versorgen wollen, dann müssen sie wirklich viel graben. Und das ist anstrengend und kostet Zeit, was die Leute da tun. Als ich studiert habe, war ich auch auf einer Studienreise in Israel und da habe ich eine Zisterne gesehen, die sehr eindrücklich für mich war. Und diese Zisterne kann man ziemlich genau auf die Zeit von König Ahab datieren. Ich habe ein Bild mitgebracht und wir erinnern uns, König Ahab, da war was mit Elia, da gab es eine Dürre. Und ich kann mir vorstellen, dass wäre Ahab wieder zu Gott zurückgekommen, das ist jetzt ein bisschen Fantasie, aber ich kann mir vorstellen, wäre er wieder zu Gott zurückgekommen und hätte sich entschieden, zu Gott zu kommen, er hätte Gott es wieder regnen lassen. Ahab hätte das vielleicht nicht graben müssen. Aber er hat diese Zisterne gegraben und man sieht, die ist ziemlich groß und wahrscheinlich war die damals noch größer, wo jetzt nicht so viel Schutt reingekommen ist. Aber es gab einen Punkt im Leben von Ahab, da hatte er sich entschieden, aus dieser Zisterne noch tiefer zu graben und daraus einen Brunnen zu basteln. Und man sieht, wie er durch den Felsen durchgegraben hat und sich ein Loch in dieser Zisterne gemacht hat. Und wenn man da die Treppe runtergeht, sieht man, dass, nächstes Bild, sieht man, dass es weitergeht. Und wenn man dort weitergeht, sieht man, dass er noch weiter gegraben hat. Dieser Tunnel nach unten hin, der hört quasi nicht mehr auf. Der König Ahab hatte sozusagen die Wahl zu sagen, gehe ich wieder zurück zu Gott und sage, es tut mir leid und bitte um Vergebung, oder mache ich einfach weiter und grabe halt meinen Brunnen noch tiefer und meine Zisterne und grabe noch tiefer in die Erde beziehungsweise in den harten Stein rein. Gott sagt, diese Bemühungen sind komplett sinnlos eigentlich. Das sind dann am Ende Zisternen, die dann doch löchrig sind, die kein richtiges Wasser halten können. Aber ich hätte für euch echtes Wasser und wo ihr nicht graben müsst, sondern einfach nur bei mir bleiben müsst. Wir Menschen sind wie Ahab vielleicht manchmal ein bisschen blöd, dass wir uns unsere Zisternen graben. Aber jetzt nochmal das Bild auf uns heute übertragen. Wir leben vielleicht manchmal unser Leben und denken, wir wollen irgendwas erreichen, irgendwas, wo wir dann eigentlich wissen, es ist vielleicht das, was Jeremia hier anspricht, es ist irgendwie dann doch nichts. Man könnte es die Zeit vielleicht sinnvoller verbringen, aber wir wollen dieses Nichtige eigentlich. Und dann graben wir und graben und wir wissen eigentlich, Gott möchte etwas viel Besseres für uns vor und wir denken uns vielleicht wie Ahab, ach nein, ich grabe noch weiter, ich stecke da meine Kraft und ich investiere da so viel rein und grabe hier in meinem Leben, um am Ende eine Zisterne zu haben, die dann doch löchrig ist. Ich möchte einen Text noch mit euch lesen, in Offenbarung Kapitel 22. Und dort in Vers 17. Offenbarung 22, Vers 17, dort heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also Gott möchte uns echtes Wasser schenken, echte Freude im Leben, echten Frieden im Herzen, echte Segnungen. Kein Haschen nach Wind, keine löchrigen Zisternen, sondern echte Zufriedenheit. Er lädt uns dazu ein, zu ihm zu kommen. Und wenn wir das hören, diesen Ruf, dann sollen wir auch noch gleich das weitergeben und andere dazu einladen. Und wir sollen vor allem kommen zu ihm und dieses echte Quellwasser, das echte Leben von ihm aus seiner Hand nehmen. Amen. Lass uns beten. Herr lieber Gott, wir wollen dich loben für das, was du für uns getan hast. Danke, dass du uns dieses echte Wasser schenken möchtest, dieses echte erfüllte Leben schenken möchtest. Und spätestens auf der neuen Erde in der wirklichen großen Erfüllung schenken wirst. Aber Herr, vergib uns, wenn wir versuchen, unsere eigenen Zisternen irgendwie zu graben, unser eigenes nichtige Leben irgendwie versuchen nachzugehen und danach zu streben nach irgendwas, was im Endeffekt dann doch keinen großen Wert hat und irgendwie so ein Fake-Leben vielleicht führen wie diese Autos. Herr, vergib uns und hilf uns, unseren Blick wieder auf dich zu richten, auf das, was du uns schenkst, auf die Segnungen und dass wir sie dankbar aus deinen Händen annehmen. Amen.